Advent, mittlerweile haben wir schon drei. Also ich habe heute Nachmittag zum allerersten Mal bei uns zu Hause die Kerzen angezündet und eine Weile in das schöne, wohlige Licht geschaut. Es ist schon was Besonderes, wenn man dann nach dem ersten irgendwann auch die dritte Kerze entzündet. Und ich fand es eben ganz toll, die Mädels, die hier nach vorne stürmen, das war das Erste, was sie hier taten, als sie hier reingestürmt kamen in den kalten Raum, diese Kerzen anzumachen. Und es ist ja ganz toll, die dritte Kerze, die brannte überhaupt noch nicht, die war jungfräulich sozusagen und zündet es. Und es war ein Spaß, es ist einfach zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder das angezündet haben. Es ist ja ein Versuch, das Warten ein wenig, ja, wie soll ich sagen, darzustellen. Als Kind ist es ja eigentlich nur erträglich, wenn man bedenkt, irgendwann kommen Geschenke oder durch die vielen Süßigkeiten, die es schon in der Adventszeit gibt, Weihnachtsgebäck und so weiter und ein gut gefütterter Adventskalender, das hilft schon mal auszuhalten, die Zeit bis dahin. Wir gucken uns jetzt mal einen Bibelabschnitt an, der auch die Frage hat, wie lange dauert es eigentlich noch? Und das Warten, und zwar aus Jesaja 35, die Verse 3 bis 10. Und ich hoffe, ich hab das jetzt hier alles per PowerPoint dabei. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, ein Weg, der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht einmal darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Echte Wartezeit kann ganz schön anstrengend sein. Man muss sagen, alles das, was im Jesaja-Buch drinsteckt, ist eigentlich mit einem Satz gesagt, nämlich Jesaja 9, Vers 1, das gibt eigentlich den Ton an: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Im Finstern wandelt. Das heißt, ein Volk weiß nicht mehr weiter. Tausende von Juden warten unfreiwillig und warten und warten. Sie sitzen in der riesigen Weltstadt Babylon fest. Zum Arbeiten dürfen sie sich bewegen, aber wehe, sie würden mal ein bisschen weiter wegfahren. Das klappt einfach nicht, das durften sie nicht, war verboten. Und sie sehen die Machtsymbole der Herrscher. Sie sehen erfolgreiche religiöse Kulte. Und sie sitzen fest. Sie dürfen nicht nach Hause Richtung Zion, dem Tempelberg Jerusalems. Und das Warten da drauf, wieder zurückzukommen, das dauert und dauert, es dauert mehr als 4 Kerzen. Es dauert auch viel, viel mehr Jahre als 4 Jahre. Es dauert 4 Jahrzehnte. Was sollen sie nur tun in den Mausellöchern von Babylon? Und wie lange würden sie überhaupt aushalten können, warten können, bis sich was ändert? Schafft man das ein Jahr? Schafft man das 2 Jahre? Die Frage war ja auch, wollte Gott überhaupt noch etwas für sie, von ihnen wissen? Sie hatten ihn wahnsinnig enttäuscht und hatten die Quittung dafür bekommen, Jerusalem war nicht mehr und sie nicht mehr in Jerusalem. Die Frage, kann er eigentlich noch helfen? Will er überhaupt noch helfen? Bis dahin, dass manche gesagt haben, na, ob es den überhaupt noch gibt. Hoffnung, aber was ist, wenn alles schwarz und grau ist? Jedenfalls ist das das Volk, das im Finstern wandelt. So heißt es da in Jesaja 9,1 und das ist der Hintergrund von dem, was wir hier lesen. Ein Maler macht einmal eine Ausstellung seiner Werke. Und er hat groß eingeladen zu einer Vernissage und es kommt ein Bild nach dem anderen vor. Sein Ausstellungsraum. Und er lässt das erste Bild reinbringen, aushängen, aufhängen und dann enthüllen. Es sieht so aus. Grau. Ja, und er sagt, das ist so das typische Stimmungsbild von Montagmorgen. Es hat ihn fasziniert, mit dieser Farbe zu arbeiten. Loriot würde vielleicht sagen, Mausgrau, oder? Es gibt ja die verschiedensten Grauformen. Und alle sind jetzt gespannt, was kommt jetzt als nächstes? Und er lässt das nächste Bild hereinbringen und enthüllen. Und das sieht ein bisschen anders aus. Man merkt, er merkt auch, er ist fasziniert von diesem Bild. Er sagt, da ist eine Spannung drin, in der Mitte ist etwas dunkler. Das zeigt ganz viel von dem, was in ihm so ist. Und er sagt, ich kann mich einfach nicht von diesem Bild, von diesem Anblick trennen. Das ist so spannend, dieses Halbe und das Meerbrau. Und dann möchten ganz gerne alle doch irgendwann was anderes. Und dann sagt er, ich habe noch ein wunderbares Bild, eine Landschaft und heller Sonnenschein, grüne Bäume, alles wird erwartet und es kommt. Und was sieht man? Ein Landschaftsbild ganz anderer Art. Ein Spötter sagte, das ist die Vulkaneifel vor 20.000 Jahren, könnte man ja sagen. Weshalb zeige ich das? Das zeigt, dass manchmal unsere Welt so betrachtet wird. Nicht nur in Graufaden, sondern vielleicht auch so, schwarz. Da können wir ein bisschen verstehen, was das heißt, das Volk, das im Finstern wandelt. Sieht so aus. Können wir da Hoffnungslosigkeit nachvollziehen? Die Hoffnungslosigkeit damals in Babylon, die Hoffnungslosigkeit, die sich durch diese Weltgeschichte zieht, die Hoffnungslosigkeit, die sich manchmal in politischem Geschehen darstellt. Jemand hat mal gesagt, nie war hat er Politiker so ratlos gesehen wie in diesem Jahr. Sie wissen nicht mehr weiter, geben aber vor, genau Bescheid zu wissen. Und wenn man tiefer bohrt, es ist nicht so dolle, was sie dann beschreiben. Dunkel die Völker. So heißt es in dem Abschnitt. Und es zeigt sich ja in ganz vielen Facetten. Die Frage nach unserer eigenen Identität. Ich habe diese Woche im biblischen Unterricht Schöpfung durchgenommen. Eine der schönen Aussagen, die es da gibt. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf, wie geht es da nochmal weiter? Sie als Mann und Frau. Kein Thema, die 13-, 14-Jährigen im biblischen Unterricht glauben das. Sie sind zutiefst davon überzeugt, nehmen das einfach so auf. Aber es ist in derselben Woche, wo ich glaube, die Bundesregierung oder das Parlament entschieden hat, es gibt nicht mehr nur männlich und weiblich, es gibt auch divers. Man kann also wählen. Man sieht die Ratlosigkeit. Auch die Ratlosigkeit, die uns dann plötzlich betrifft, wie weit geht das eigentlich auch noch mit all den Verwirrungen in unserer Zeit. Und es zieht sich bis in unser persönliches Leben hinein. Ein Freund rief mich vor 2-3 Jahren an. Er war total aufgelöst. Seine Tochter, seine einzige Tochter, junge Mutter von 3 Kindern, hat die Diagnose bekommen, Krebs. Ein Hirntumor. Man weiß nicht, ob das richtig operabel war. Ich habe mit der Tochter nicht selbst gesprochen. Ich habe vor vielen Jahren mit ihr mehr zu tun gehabt. Aber ich habe an der Erschütterung von meinem Freund gemerkt, es ist so, als ob das Leben zerbröselt, die ganze Hoffnung auf Zukunft zerbröselt. Es war so fürchterlich für ihn und für seine Familie, dass ich wirklich gemerkt habe, der ist sowas vom am Ende. Was ist, wenn solche dunklen Todesschatten über unserem Leben oder über einem Leben sind? Diese Frau lebt zum Glück immer noch, auch ein bisschen gezeichnet, aber man konnte ihr helfen. Aber viele Menschen haben für sie gebetet, wir tun das auch nach wie vor regelmäßig. Ein Volk, das im Finstern wandelt. Und dann kommt es, sieht ein großes Licht. Sieht ein Licht als ein Objekt der Hoffnung. Es ist Licht für die Dunkelwandler, für alle, die im Schatten wohnen, alle, die Schattenseiten des Lebens erfahren und hören diese wunderbare Verheißung, die wir da gehabt haben, die Wüste wird eines Tages blühen. Wenn man das so sieht, Wasser in der Wüste hervorbrechen. Wo es zuvor trocken war, wird alles das. Es ist, als ob die Wüste schon etwas widerspiegelt von einer Hoffnung, die in diesem Volk noch nicht so ganz angekommen ist. Jedenfalls wird die Wüste als Zeichen dafür sein, dass immer noch Hoffnung da ist. Es sieht, dieses Volk sieht ein helles Licht. Wir brauchen in unserem Leben einen solchen Punkt, wo wir Licht sehen, dass wir nicht nur grau oder dunkel, schwarz sehen oder dass wir nur uns im Schatten aufhalten. Wir brauchen diesen einen wichtigen Punkt und unser Warten braucht auch diesen einen Punkt. Ein Volk, das im Dunkeln wandelt, sieht ein großes Licht. Es ist interessant, genau dieses Licht nimmt unsere ganze Adventskultur auf. Das gibt es ja, glaube ich, nur in Deutschland, diese Geschichte mit Adventskalender, diese 4 Kerzen, in Deutschland erfunden. Es ist nichts Biblisches, das muss man ganz klar sagen. Aber es ist genial umgesetzt, weil dieses Warten wird sozusagen ein wenig getaktet. Es wird auch ein wenig erträglich gemacht, indem so ganz verschiedene Stufen da sind. Dieser Adventskalender oder Adventskranz ist ein Zeichen von dem, was noch viel Größeres kommt. Natürlich steht am Ende Weihnachten. Natürlich ist am Ende der wunderbar glänzende Baum da. Wenn ich uns als Christen sehe, dann stehen wir manchmal auch in der Gefahr, uns anstecken zu lassen von dieser Hoffnungslosigkeit, die schon damals die Juden in Babylon wahrgenommen haben. Hoffnungslosigkeit unserer Zeit. Und das drückt sich pietistisch dann so aus, ja, die Welt ist schlecht. Und es kann eigentlich immer nur schlechter werden. Dann machen wir es aber genauso wie alle Welt. Wir es machen nur im Pessimismus. Und die Frage ist, malen wir nicht auch alles so ein bisschen eher grau in grau? Ein Medienmacher gab neulich von sich, ich zitiere, man kann die Nachrichten eigentlich gar nicht mehr ohne anschließende Behandlung bei einem Psychotherapeuten anschauen. was hier der Zuschauer alles erleiden und aushalten muss, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Und da soll man nicht schwarz sehen. Ich meine das jetzt nicht im Sinne, dass man ohne Gebühr oder sowas sieht, sondern da soll man nicht schwarz sehen. Und das Besondere ist, die Hoffnung bleibt. Auch unsere? Das ist die Frage. Im Neuen Testament lesen wir so Eindeutiges von der Hoffnung, dass man eigentlich nur staunen kann. Das, was hier so angedeutet ist, ist dort ganz klar ausgedrückt. Römer 5, Vers 5 beispielsweise. Es ist die Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt. Wir mögen vieles vielleicht vermissen, aber wenn wir keine Hoffnung haben, dann ist es ganz übel. 1. Korinther 13 am Ende. Da heißt es, es bleiben diese drei. Glaube, Liebe, Hoffnung. Sie bleiben. Die Hoffnung, sie bleibt. Es verbindet uns als glaubende Gemeinde des Neuen Testaments ganz viel mit dem Alten Testament. Jüdischer und christlicher Glaube sind in der Hoffnung begründet. Es mag Wüstenzeiten geben. Israel hatte sie. Und wir mögen auch manchmal Wüstenzeiten erleben. Und manchmal sind es wirklich wüste Zeiten, durch die wir hindurch müssen. Aber in der Geschichte Israels und in der Geschichte, in der Lebensgeschichte gläubiger Christen wird deutlich, es ist Hoffnung, es ist ewige Hoffnung. Das Reich Gottes kommt, ganz gewiss, Gott wird eingreifen. Er hat es versprochen. Keiner weiß wann, keiner weiß wie. Alle werden dich sehen. Einer sagt jetzt, ein anderer nie. Doch alle werden dich sehen. Ich habe vor einer Woche ungefähr eine Frau im Krankenhaus besucht. Hochgradig krank, und der wohl keine Therapie mehr helfen kann. Und ich war in diesem Zimmer alleine mit ihr, aber ich ließ dann ein bisschen meinen Blick schweifen in dem Raum und da sah ich einen Kalender. Das war übrigens ein frommes Haus, das Diak in Stuttgart. Und da hing tatsächlich ein Kalender und der war auch aktuell mit dem Datum versehen. Und ich guckte dann und las diesen Vers. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, alle werden. Und ich griff mir diesen Kalender und setzte mich zu der Patientin, einer Frau ungefähr von 80 Jahren. Und ich, als ich diese Zeilen vorlas, da ging ein Lächeln über ihr Gesicht. Da merkte ich, sie war beseelt von dieser Hoffnung. Sie wusste, sie wird Jesus einmal sehen. Es war plötzlich keine Trauer da, kein Abschiedsschmerz, kein Dunkel. Ja, alle werden dich sehen. Und dann, sie war schon noch voll dabei und sie sagte, sie werde andererseits auch ab. Nicht alles, sagt sie. Aber ich wusste, sie zählte sich nicht zu diesen allen. Der Text geht ja auch so, ne? Mancher sagt, manche erschreckt, manche erfreut, alle werden dich sehen. Und bei ihr war das ganz klar, dass sie von dieser Hoffnung lebt. Und immer noch lebt. Weshalb ich das erzähle, ist, das hier ist ein Wort von Jesaja in einer hoffnungslosen Lage. Ein Wort, was aber einen nicht nur zum Lachen bringt, was wirklich Hoffnung macht. Auf dem Kalender, den wir bei uns in der Küche haben, hängt ein Spruch von Gordon MacDonald: Hoffnung ist die Zuversicht, dass die Geschichte ein Ziel hat und dass Gott die Fäden in der Hand hält. Für diese Frau, die ich besucht habe, war das klar. Sie wusste, meine Lebensgeschichte hat ein Ziel. Überhaupt, die Geschichte dieser Welt hat ein Ziel. Zwei Dinge stehen hier, die für Israel Hoffnung bedeuten und ich hoffe auch für uns. Ich will sie ganz kurz nennen, das ist einmal dieses Seid getrost, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht in den dunklen Momenten oder auch vor den dunklen Momenten eures Lebens. In den Ängsten nicht und vor den Ängsten nicht unserer Zeit. Es gibt natürlich Schrecken und Fragen, die plagen. Es gibt in dieser Welt viel Zweifeln und Einsamkeit. Und da mitten in diese Situation wie damals, so sagt Jesus, so sagt der lebendige Gott, seid getrost, fürchtet euch nicht. Es ist, als ob plötzlich in dunkler Zeit Licht auf dem Weg ist. Als ob plötzlich in tiefster Not ein Licht hineinscheint. Seid getrost, fürchtet euch nicht. Der Skeptiker Arthur Schopenhauer hat einmal gesagt, der Lebenslauf des Menschen besteht darin, dass er von der Hoffnung genarrt dem Tod in die Arme tanzt. Interessant, man könnte diesen Gedanken mal nachgehen, aber wie ganz anders ist, wenn der lebendige Gott zu dir sagt, fürchte dich nicht, sei getrost. Was sollen wir Menschen, was sollen wir Krankheiten und Situationen und Probleme tun? Was sollen die Dunkelheiten dieser Welt in meiner Seele anrichten? Apostel Paulus sagt es mal so: Ist Gott für dich? Oder ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Ist Gott für dich? Wer oder was kann dann gegen dich sein? Und in einer Identitätskrise: Ist Gott für dich? Oder ist Gott für mich? Wie kann ich dann gegen mich sein? Seid getrost, fürchtet euch nicht. Adventsbotschaft, weil der lebendige Gott sagt, ich kündige euch an, ich werde handeln. Deswegen in eurer Situation fürchtet euch nicht. Und das nächste gehört genauso dazu. Seht, da ist euer Gott. Das hört sich ein bisschen komisch an. Denn Gott ist ja kein Götze oder irgendwie sowas wie die Abbildung in der damaligen Zeit. Seht, da ist euer Gott. Anders gesagt, euer Gott ist doch da. Um Israel, um die Juden war es damals ziemlich dunkel. Keine Chance zurück, festgesetzt, umgeben von ganz vielen Mächten und Dunkelheiten in ihrem eigenen Leben. Seht, euer Gott ist doch da. Seht hin, was ihr auch an Dunkel erlebt, er ist doch da. Und klar, dass wir das wiedergespiegelt sehen in einem der bekanntesten Psalmen, die wir kennen, Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Euer Gott ist doch da, Jesus ist doch da. Schaut doch mal zu dem hinüber, zu dem Licht der Welt. Und seht doch mal seine Gegenwart in eurer Situation. Und er sieht deine Situation. Er sieht deine Ängste und er sagt, du, ich bin doch da. Hoffnung, die vertieft sich auf diese Weise. Hoffnung verändert und fokussiert auch unseren Blick. Hoffnung bewegt und belebt. Hoffnung macht uns Beine, wenn ich das mal so sagen darf. Hoffnung bewegt und belebt. Advent will ja genau das, nämlich, dass wir das Licht schon sehen und bereit sind, noch ein wenig zu warten. um in dieser Wartezeit der Hoffnung Raum zu geben. Hoffnung wächst eigentlich nur dann, wenn wir fähig sind, auch zu warten. Max Lucado hat einmal ein Andachtsbuch geschrieben mit der Überschrift Gnade für den Augenblick. Ich habe einzelne Sachen daraus gelesen. Gnade für den Augenblick. Als ich den Titel gelesen habe, wurde mir bewusst, es sind im Grunde genommen diese Augenblicke, unser Blick mit unserem Auge, was wesentlich ist, was entscheidet. Und das heißt im Grunde genommen, Gnade für den Augenblick. Was immer du im Augenblick vielleicht auch Düsteres denkst oder wie auch immer, denk daran, es ist Gnade in diesem Augenblick. Du hast in diesem Augenblick die Möglichkeit, nicht nur wahrzunehmen, was an Dunkelheit da ist, sondern hinzusehen auf das Licht. Und dieses Licht hat einen Namen, Christus. Gottes Gnade gilt für diesen deinen Augenblick, für dein Leben, aber auch für den Augenblick, der es manchmal so alles entscheidet. In diesem Augenblick zeigt sich, was Hoffnung ist. Hoffnung, die uns tröstet, die uns belebt und bewegt. Man muss sagen, das hier ist ganzheitlich gesehen, und zwar in einer Weise, wie eigentlich nur jüdische Menschen denken können. Die Wüste frohlockt. Und es wird dann ein Weg sein durch die Wüste. Ohne Gefährdung. Aber seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Das ist die zentrale Aussage hier. Und verändert alles, verändert Hoffnungslosigkeiten, verändert Hoffnungslosigkeit in Hoffnung. Und diese Hoffnung, die schafft eine völlig, nicht nur eine völlig andere Sicht, weil sie auf das Licht schauen, sondern sie verändert auch einen Körper, eine Körperhaltung. Wer Hoffnung hat, der kann auch seine müden Hände stärken. Wer Hoffnung hat, der macht auch die wankenden Knie fest. Und wir wissen, es gibt da diese Zusammenhänge. Hoffnungslosigkeiten machen müde Hände und wankende Knie. Aber wer Hoffnung hat, kann seine müden Hände stärken und die wankenden Knie festigen. Wer Hoffnung hat, sagt auch verzagten Herzen, guck mal, Gott ist doch da. Er hört natürlich zu, aber er kann auch bezeugen, schau doch mal, der lebendige Gott sagt, fürchte dich nicht. Er ist doch da. Wer Hoffnung hat, der weiß, Gott kann und will helfen. Wer Hoffnung hat, der weiß, dass er ganz anders ausgerichtet ist, dass er zu den Erlösten, den Freigekauften des lebendigen Gottes kommt und wieder hinzukommt, wo er herkommt, nämlich Zion. Wer Hoffnung hat, der wird eigentlich ausgerichtet auf die Freude, auf die Ewigkeit. So würde ich das vom Neutestamentlichen her sagen. Ewige Freude, so sagt der Das Alte Testament, wird über ihrem Haupte sein. Wer Hoffnung hat, braucht sich einfach nicht zu fürchten. Er hat die tiefe Zusage, dass der lebendige Gott bei ihm ist. Es geht hier nicht nur um einen Impuls, was für Israel wichtig ist. Es geht um uns, um dich und mich, hier und heute. Es geht um den, der im Augenblick eben hoffnungslos ist, aber hinüberschauen kann auf das Licht, was Gott ist. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Dieses Licht, so wissen wir im Neuen Testament, ist Jesus selbst. Das Licht der Welt. Wir sind nicht auf dem Weg eines grauen, grauenvollen Schicksalswegs, sondern warten auf den, der kommen wird. Voller Hoffnung schauen wir auf ihn. Und es verändert, dieser Blick auf Jesus, das Licht, verändert schon im Advent. Schon, wo er noch nicht da ist. Schon, wo wir auf ihn warten. 3 haben wir jetzt. Nächste Woche 4. Und dann heißt es immer so schön, dann steht das Christkind vor der Tür, aber das steht eigentlich jetzt schon da. Jetzt schon ist er da. Seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, er ist schon da. Ich bete noch mit uns. Jesus, und darum bitten wir dich, dass wir in diesem Warten uns nicht mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Und dass dieses Wort Warten auch wiederum auch etwas Köstliches sein kann für uns, indem wir nämlich warten, dass du handelst, dass du uns mit deiner Hoffnung erfüllst. Danke für die Zusagen, die du uns im Alten wie im Neuen Testament gegeben hast. Und danke, dass du der Garant dieser Zusage bist. Und dass du wirklich das Licht der Welt bist, was alle Finsternisse beseitigt, Herr, oder auch durchdringt. So danken wir, dass wir von diesem deinem Licht und vom Warten auf dieses Licht leben dürfen.
Herzlichen Dank für die ermutigenden und tröstenden Worte und auch, dass dieser Bibeltext uns so lebendig gemacht wurde. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir sind fast am Ende unseres Gottesdienstes. Ich möchte euch noch alle einladen, wem es möglich ist, aufzustehen, miteinander das Vaterunser zu beten, und dann möchten wir uns unter den Segen Gottes stellen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein freundlich Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Euch allen eine gesegnete Woche. Vielen Dank nochmal, alle, die mitgewirkt haben bei der Technik, bei den Instrumenten und für die